Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. In einer Schwedengruppe auf Facebook las ich vor einigen Monaten einen Beitrag. Eine Nutzerin fragte, ob es denn stimme, dass die Schwedinnen und Schweden tatsächlich ihre eigenen Hausschuhe mitbringen, wenn sie jemanden besuchen. Oder ob das nur ein Klischee sei, ein Vorurteil. Wie bei Facebook so üblich, kamen dann unzählige Antworten, die auch alles irgendwie zuließen. Also die boten alle Richtungen an. Manche schrieben, na klar, das ist so, habe ich auch schon erlebt. Andere sagten, dass es nur Vorurteile seien und nicht stimme. Und daran sieht man schon, Urteile zu bestimmten Verhaltensmustern, zu Charakterisierungen eines ganzen Landes, die haben dann oft eher so eine anekdotische Evidenz. Je nachdem, welche Erfahrung jemand gemacht hat, urteilt er oder sie dann eben ganz, ganz anders. Aber ist es denn eigentlich denn wirklich so? Kann man da irgendwie die auch Zahlen finden, die etwas belasten, die sagen, okay, so ist es tatsächlich oder da gibt es vielleicht Strömungen oder Tendenzen innerhalb eines Landes, wo man es in eine bestimmte Richtung geht, gibt es das oder nicht? Darum soll es heute gehen. Und ich freue mich sehr, dass du da heute dabei bist. Mein Name ist Jo von Elchkuss. Ja, mich hat dieser Post bei Facebook inspiriert, eben mal Klischees und Vorurteilen über Schweden mal nachzugehen. Ich habe mich auf die Suche nach Expertenmeinungen gemacht, nach Statistiken und nach Umfragen, die irgendwie sowas auch ein bisschen mehr belasten, um eben von dieser anekdotischen Evidenz wegzukommen. Ich kann schon im Vorfeld sagen, so ganz hat es nicht immer funktioniert. Nicht immer habe ich etwas Passendes gefunden, aber manchmal eben schon. Gerade wenn es so um Charakterzüge der Schweden und der Schwedinnen geht, da wird es prinzipiell schwierig, denn wahrscheinlich sind Menschen in Malmö und Kopenhagen einander viel, viel näher als zum Beispiel Menschen in Malmö und Kiruna. Schweden ist ein riesiges Land mit unterschiedlichen klimatischen Zonen, unterschiedlicher Geschichte, unterschiedlichen Herausforderungen. Klar, dass da die Menschen auch unterschiedlich ticken. Ja, so ein Thema, bei dem es gut ist, wenn man nicht nur eine Meinung hat, sondern eben auch zwei Meinungen, zwei Köpfe, zwei Stimmen. Und daher freue ich mich sehr, dass ich heute wieder einmal mit Heike sprechen darf. Heike ist Schwedischlehrerin bei OBS, dem Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen und damit auch eine profunde Kennerin der schwedischen Mentalität. Schön, dass du hier bist. Hey Heike.
Hey Jo und vielen Dank, dass ich hier sein darf und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja Heike, wie sieht es denn bei dir aus? Gibt es etwas an Schweden oder an den Schwedinnen oder Schweden, so einen typischen Charakterzug, Verhaltensweisen, wo du selber nicht ganz sicher bist, ob das nun faktisch wirklich so ist oder ob es doch eher nur so ein Vorurteil von dir vielleicht auch ist?
Also ich denke mir mal, dass da ganz viel Unterschiedlichkeit mit reinspielt. Also man kann natürlich nicht sagen, 12 Millionen Schweden, 12 Millionen verschiedene Verhaltensweisen, aber etwas, was mir immer wieder aufgefallen ist und auch immer wieder auffällt, das ist tatsächlich die Art und Weise, wie Schweden mit Diskussionen oder mit Konflikten umgehen. Und da sind wir einfach, denke ich mir mal, wir Deutschen und wir Schweden so ein bisschen gegensätzlich gepolt. Also hier in Deutschland ist es wahrscheinlich eher so, ich sage jetzt auch mal ganz vorsichtig, eher, dass man Dinge auf den Punkt bringt, dass man versucht, vielleicht auch eine Lösung zu finden, dass da die Temperamente auch mal ein bisschen höher gehen können. In Schweden eher weniger, also eher so, dass man immer ganz schnell versucht, den allerkleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, damit beide Gesprächspartner immer in der Win-Win-Situation auseinandergehen können. Und das macht es für uns Deutsche oder für mich als Deutsche manchmal ein bisschen schwierig, weil man sie einfach nicht so fassen kann, sondern es kommt immer ganz schnell raus, ja, ja, wir können das ja so machen oder so, es wird immer gleich eine Lösung angeboten und ich denke mir immer, okay, aber um das eigentliche Problem haben wir uns jetzt noch gar nicht gekümmert.
Und hast du manchmal das Gefühl, ist es nur deine eigene subjektive Wahrnehmung, dass es so ist, dass da irgendwie die Dinge nicht so auf den Punkt gebracht werden? Oder hast du da schon auch so das Gefühl oder zumindest auch oder vielleicht auch Belege, der sagt, nee, das ist auch faktisch so. Das kann man schon auf eine größere Allgemeinheit irgendwie auch beziehen.
Also ja, man kann es tatsächlich auf eine größere Allgemeinheit beziehen oder dass einfach mehr Leute das auch so empfinden. Und zwar auch Schweden selbst. Also die sagen so, wir stehen uns da so ein bisschen selbst im Weg dabei. Ich habe mal eine interessante Begegnung gehabt mit einer Frau aus der Schweiz, die schon sehr, sehr lange in Schweden lebt und die das auch bestätigt hat und hat auch gesagt, es kann einen manchmal in den Wahnsinn treiben, weil man einfach keine gemeinsame Lösung findet. Aber es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, und zwar ist es dieses zwischen den Zeilen zu lesen. Also eine negative Meinung ist im Schwedischen sehr oft kodiert durch bestimmte Wörter oder manchmal auch nur durch eine Körperhaltung oder dadurch, wie sie auf etwas reagieren oder ganz schnell das Thema wechseln. Dann kann man eigentlich davon ausgehen, nö, das will der oder diejenige jetzt gerade gar nicht.
Ja, wir werden da auf jeden Fall nachher noch ein bisschen genauer darüber sprechen, weil das, glaube ich, wirklich etwas ist, was nicht nur ein Vorurteil ist, sondern eben tatsächlich auch faktisch ist. Ich habe auch eine Studie dabei, wo es um ein Selbstbild von Schweden geht. Und auch da wird das so beschrieben. Also auch die Schwedinnen und Schweden selber beschreiben sich eben als eher vielleicht so ein bisschen konfliktvermeidend, die Dinge nicht so richtig auf den Punkt bringen, nicht so ganz direkt zu sein. Bei mir ist es manchmal mit der Freundlichkeit so. Viele und auch ich selber sagen ja immer, dass die Schweden so unglaublich freundlich seien. Und ich nehme das zumindest auch fast immer so wahr. Gut, das ist vielleicht auch so, wenn man selber in Franken lebt, wo Pastscho das höchste aller Gefühle ist und wo die Menschen nicht ganz so als freundlich bekannt sind. Da ist die Messlatte vielleicht recht weit unten, aber dennoch, ich nehme die Schweden als sehr, sehr freundlich wahr. Und zugleich erlebe ich sie aber so im Privaten, bei Freundschaften dann durchaus auch ganz schön, ja, auch anders. Sie fluchen teilweise unfassbar, schimpfen teilweise auch sehr, sehr viel, lästern auch durchaus viel. Also sind da nicht immer nur so freundlich, wie sie so nach außen hin manchmal dann auch wirken. Das ist, da bin ich mir manchmal unsicher. Ist diese Freundlichkeit eher nur so ein Schein? Oder sind die Schweden doch freundlicher als andere Nationen? Da bin ich mir selber manchmal nicht ganz sicher. Wie ist es denn eigentlich so? Ist es nur so eine subjektive Wahrnehmung von mir? Ist es dann doch nicht so? Ja, welche Charakterzüge neben diesem, die Dinge nicht so auf den Punkt bringen, Konflikte eher vermeidend und die Freundlichkeit, was wir jetzt schon hatten, gibt es noch weitere Charakterzüge, die du mit den Schwedinnen und Schweden verknüpfst?
Ja, also ein leichtes Handling und zwar so ein bisschen nach außen gesehen. Du hattest die Freundlichkeit eben schon erwähnt. Ich betrachte das so ein bisschen als eine Art soziales Schmiermittel. Man ist freundlich, nett zueinander, bis zu einer gewissen Distanz. Also man hält immer eine relative Distanz, gerade wenn man jetzt Menschen noch nicht so gut kennt. Und bevor es wirklich ins Eingemachte geht, da muss tatsächlich schon eine ganze Menge passieren. Also da muss man sich schon relativ gut kennen. Das heißt nicht, dass man da schon 20 Jahre nebeneinander wohnen muss. Aber da muss einfach was passieren. Da muss eine gleiche Wellenlänge da sein. Und dann fällt tatsächlich auch diese oberflächliche oder vordergründige Freundlichkeit und der wahre Mensch, also auch der meistens sehr, sehr nette Mensch, der kommt dann auch zum Vorschein.
Okay. Ja, ich habe schon ein bisschen älter, aber dafür ziemlich ins Detail gehend einen Bericht gefunden. Ein Bericht heißt Bilder auf Sverige i utlandet. Der ist 2005 schon erschienen, also schon 20 Jahre alt, deswegen nicht mehr ganz aktuell. Und der wurde herausgegeben von, Abkürzung ist NSU, das ist in Deutschland eine etwas unglückliche Abkürzung. Das verbinden wir mit einer nationalsozialistischen Terrororganisation. Diese NSU ist aber nämlich für Sverige Främjande i utlandet. Und das setzt sich zusammen aus Außenministerium, Exportrådet, Invest in Sweden Agency, Svenska Institutet, Sveriges Rese- och Turistråd. Da haben sich verschiedene zusammengesetzt und eine große Studienauftrag gegeben. Und da ging es darum, wie wird Schweden im Ausland wahrgenommen, in sehr, sehr vielen verschiedenen Ländern. Auf welche Charakterzüge werden den Schweden zugeschrieben? Und hier wurde aber auch gefragt, wie sehen die Schwedinnen und Schweden sich selbst? Also man hat das Selbstbild und das Fremdbild miteinander verglichen. Das Svenska Institutet macht diese Studien bis heute, aber heute sind sie viel, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen nicht oberflächlich, aber der Fokus hat sich so ein bisschen verschoben. Es geht eher darum, wird Schweden prinzipiell eher positiv oder negativ in der Welt wahrgenommen. Und diese Studien sind nicht mehr so ins Detail gehend. Deswegen ist diese von 2005, glaube ich, wirklich sehr, sehr spannend. Und hier ging es eben auch darum, ja, wie sehen die Schwedinnen sich selbst? Man hat hier verschiedene Studien auch zusammengetragen, ist also quasi auch eine Art Metastudie. Und da wurde herausgearbeitet, wie die Schweden sich selbst sehen. Und bei den Charakterzügen kam heraus, konfliktausweichend, das hatten wir schon, das sagen die Schweden auch über sich selber, still, langsam, das fand ich ganz interessant, dass sie sich selber als langsam wahrnehmen, ernst, schwermütig und naturverbunden. Das waren so die Charakterzüge, die Schweden sich selber zuschreiben würden. Mit dem Schwermütigen ist es ja auch so eine Sache. Sind die Schweden jetzt eigentlich schwermütig? Hört man immer wieder so als Vorurteil. Dem steht so ein bisschen die Freundlichkeit oder manchmal auch, dass sie gerne feiern, die auch irgendwie gegenüber. Wie nimmst du da die Schweden wahr? Ist es eher ein schwermütiges Volk?
Naja, ich glaube, diese Schwermütigkeit, die bezieht sich auch oft darauf, dass die Schweden zum Beispiel in dieser langen Winterzeit nicht jetzt so die Temperamentsbolzen sind. Also wenn man sich das soziale Leben anschaut, dann spielt sich das hauptsächlich im Sommer ab und da aber auch interessanterweise draußen. Das heißt also auch Leute, ich kenne das von Kontakten von Leuten, die ich aus Stockholm kenne, die meistens in doch relativ kleineren Wohnungen wohnen, die sagen durch die Bank weg, ja, wir treffen uns, wir haben natürlich eine Menge soziale Kontakte, aber das spielt sich im Sommer alles draußen ab. Das heißt, man trifft sich draußen. Dann kommt dieses Winterhalbjahr und im Winterhalbjahr habe ich immer so das Gefühl, jeder verkriecht sich in seine kleine Höhle und hofft und wartet darauf, dass es irgendwann wieder hell wird. Und da mit einher geht natürlich auch eine gewisse Schwermütigkeit. Also wenn man sich überlegt, ich rede jetzt mal so von der Höhe Stockholm oder südliches Dalarna, wenn es halt nachmittags um 3:30, 4 stockduster ist und morgens wird es um 9 erst hell, dann ist es eine relativ lange Zeit, in der man einfach ein bisschen ruhiger ist. Es gibt, wenn es interessiert, es gibt auf Insta super lustige kleine Clips, in denen die Leute sagen, es ist dunkel, ich gehe jetzt ins Bett, gucken sie auf die Uhr und stellen fest, oh, es ist 5:30 abends. Und dann ist der Abend und die Nacht doch noch relativ lang. Also so viel, so ein bisschen so dieser Schwermütigkeit, die damit einhergeht. Auf der anderen Seite im Sommer, ja im Sommer, da spielt sich wirklich das Leben ab. Das ist wie komprimiert in diesen 4-5 Monaten, in denen alles draußen passiert, in denen auch sehr fröhlich gefeiert wird, in denen die Leute auch fröhlicher sind. Aber man kann natürlich jetzt Schweden für sich, wenn man das so pauschalisiert, jetzt nicht mit einem Land wie Italien vergleichen. Das geht einfach nicht. Und das sieht man ja auch hier schon in Deutschland. Also wenn man von Süd nach Norden fährt, es ist im Norden alles ein bisschen ruhiger, ne? So ein bisschen zurückgenommener. Und je weiter man dann noch in den Norden geht, ist es ganz klar, desto ruhiger wird es dann auch. Aber das hat jetzt, glaube ich, nicht damit zu tun, dass sie so furchtbar schwermütig sind. Wenn man sich natürlich die schwedischen Krimis anguckt oder schwedische Filme anguckt, ja, da kann einem schon ein bisschen anders werden. Ne? Ich sage jetzt nochmal Stichwort Ingmar Bergman, der seine psychischen Probleme ja fantastisch filmatisiert hat. Da kann es einem schon ein bisschen anders werden. Aber es gibt auch sehr viel Fröhlichkeit jenseits dieses düsteren Kapitels oder dieser düsteren Seite. Und ich denke, das darf man auch nicht vergessen. Es sind alles Menschen, die einfach mit ihrer Umgebung klarkommen müssen. Und das macht jeder auf seine persönliche Art und Weise.
Ich glaube, du hast auch zwei ganz wichtige Dinge gesagt. Zum einen natürlich, was ich eingangs ja auch schon gesagt habe, es ist ein riesiges Land, es sind mehrere klimatische Zonen. Die Menschen in Kiruna mit denen in Malmö irgendwie gleichzusetzen oder so, das funktioniert nicht, weil die Malmö-Bewohner sind den Kopenhagener wahrscheinlich deutlich näher, auch kulturell, historisch gesehen. Das ist einfach viel, 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 viel näher. Und deswegen ist es immer schwierig, von den Schweden, den Schwedinnen zu sprechen. Und das andere eben das Klima. Ich glaube, das Klima macht schon, das wirkt sich natürlich schon auch aus auf etwas wie oder welche Charakterzüge, welche Mentalitäten vielleicht in einem Land eher vorherrschend sind, je nachdem, ob es eher ein kälteres Land, ein wärmeres Land ist. Das Klima, glaube ich, schon einen ganz, ganz großen Einfluss hat auf jeden Fall. Ja.
Ja, aber nicht nur das. Ich denke zum Beispiel auch, wenn man jetzt an Städte denkt, also die Stockholmer werden in ganz Schweden als die Hektiker verschrien, sind als Hektiker verschrien. Und das liegt einfach daran, dass wahnsinnig viele Leute in Stockholm sind. In Göteborg ist es ähnlich, wobei die sind schon wieder ein Ticken ruhiger. Und wenn man aufs Land geht, ja, da ist einfach viel Zeit da und da ist viel Ruhe und da sind die Menschen einfach auch anders.
Okay, ja, wir wollten uns mal den verschiedenen Klischees, Vorurteilen jetzt ein bisschen ja, auf den Grund gehen. Und da habe ich zuerst mal gesammelt. Ich habe mal in verschiedenen Schwedengruppen auf Facebook gefragt, was sind denn eigentlich so Vorurteile, Klischees, die ihr über Schweden habt? Und da kamen sehr, sehr, sehr viele Antworten. Ich habe jetzt mal die herausgepickt, die mehrfach genannt worden sind. Und die gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an und vergleichen sie dann auch, wenn es möglich ist, mit sozialen Daten, Fakten ab, wenn man passende oder wenn wir passende gefunden haben. Also legen wir los. Das erste Vorurteil, das erste Klischee über Schweden ist, die Schweden, die sind nicht so kontaktfreudig. Das diesmal glaube ich immer wieder, dass es so lang dauere, bis man da überhaupt irgendwie Kontakte, soziale Kontakte aufnehmen kann, bis man die knüpfen kann und dass es so schwer ist. Ja, wie nimmst du das wahr? Ist es so, würdest du sagen, stimmt oder muss man da sagen, da vielleicht nur zum Teil oder doch ein großes Fragezeichen dahinter setzen? Was ist da so deine Einschätzung?
Na, das kommt auch wieder drauf an, was man in Schweden macht. Wenn man jetzt in Schweden Urlaub macht und hat ein Häuschen gebucht, irgendwo draußen, auf dem Land, vielleicht an einem kleinen See, und man will auch seine Ruhe haben, davon hat man jetzt so ein Häuschen gebucht, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, Kontakt zu bekommen. Das heißt, wenn der Kontakt darin besteht, dass man ab und zu mal zum nächsten IKEA fährt oder vielleicht einmal durch das nächste Dorf oder durch die nächste Stadt schlendert, dann ist natürlich die Kontaktaufnahme ein bisschen schwierig. Wenn man jetzt sagt, okay, wir fahren jetzt nach Schweden, um die Leute ein bisschen besser kennenzulernen, wir nehmen uns vielleicht in der Stadt eine Ferienwohnung und stürzen uns ins kulturelle Leben rein, dann trifft man erstmal sehr viel mehr Menschen als auf dem Land. Und man hat natürlich dann auch schneller ein bisschen Kontakt, aber es ist auch wieder individuell verschieden. Es gibt sehr, sehr kontaktfreudige Menschen, die ich in Schweden kennengelernt habe, wobei es dann daran lag, ich habe natürlich auch viel mit Schweden zusammengearbeitet, in schwedischen Firmen, teilweise auch in Schweden. Und da ist natürlich eine ganz andere Art von Kontaktaufnahme da, als wenn man jetzt Urlaub macht. Eine andere Sache ist, die Erfahrung habe ich jetzt in den letzten Jahren gemacht. Wir haben uns jetzt ein bisschen aufs Camping verlegt und auf den Campingplätzen ist es auch wieder ganz unterschiedlich. Wir haben Begegnungen erlebt, wir haben uns auf dem Campingplatz etabliert. Und innerhalb von einem Tag hatten wir rundum Kontakt mit sämtlichen Nachbarn. Und es war jetzt immer ein freundliches Gespräch. Also es war jetzt nicht so, dass man sich gegenseitig auf den Wecker gegangen ist. Wir saßen nicht beieinander. Aber es fanden nette Gespräche statt. Oder auch auf einem anderen Campingplatz oder zu einer anderen Zeit haben wir eine Woche auf einem Platz gestanden und haben also außer einem Hey oder einem Godmorgen kaum eine Reaktion gemerkt. Also es ist auch vollkommen unterschiedlich.
Das ist bei mir auch so. Also ich war als Student ja in Schweden und gerade als Student, man lebt dann noch im Studentenwohnheim mit vielen Schweden auf einem Flur zusammen, da war das überhaupt gar kein Problem. Super viele Kontakte geknüpft, auch Kontakte, die bis heute auch dann halten. Also da war das überhaupt gar kein Problem. Da kann ich das gar nicht bestätigen. Als ich dann in Göteborg gelebt habe, da habe ich so ein Mehrfamilienhaus gewohnt, da war es zum Beispiel so, da waren die Nachbarn, die so oben und unten gewohnt haben. Ich habe in so einer WG mit anderen Schweden gelebt. Aber da waren die Nachbarn, das war ganz spannend. Die waren so typisch, was man so, glaube ich, oft so als typisch beschreibt. So im Treppenhaus, man wollte so den anderen gar nicht irgendwie begegnen. Das war irgendwie so immer nur nicht zu viel soziale Kontakte irgendwie. Das war ganz auffällig. Aber das ist natürlich auch wieder das, wo wir das Problem haben, dass immer unsere anekdotischen Erlebnisse und das ist eben die Frage, ja, ist es jetzt quasi allgemeingültig oder nicht? Wir haben immer nur so Einzelmomente. Deswegen habe ich da auch mal so ein bisschen nachgeschaut und ich habe eine ganz spannende Studie gefunden, die ist schon sehr alt, von Åke Daun. Åke Daun ist mittlerweile verstorben, war Professor für Ethnologie und war lange Zeit im Nordischen Museum tätig in Stockholm. 20 Jahre lang hat sie also ganz, ganz viel auch mit der schwedischen Kultur, mit der schwedischen Mentalität auseinandergesetzt. Und er hat ein Buch geschrieben, Svensk Mentalität. Das ist aber schon von 1989. Das ist wirklich ein sehr, sehr altes Buch. Hat sich sicherlich auch einiges verändert. Und da hat er eine große Studie durchgeführt und hat rausbekommen, so charakteristische Züge, die vielleicht den Schweden oder die Schwedin so ein bisschen ausmacht. Und da war unter anderem Blyghet. Das war eines der Es hat 6 Eigenschaften, Charakterzüge herausgearbeitet. Eines eben Blüket, das andere Sparsamheit i Känslo Uttryck. Fand ich auch ganz spannend. Also, dass man quasi seine Gefühle eher sparsam ausdrückt und da so ein bisschen zurückhaltend ist, was ja vielleicht auch damit reinspielen kann, dass man die Schweden vielleicht manchmal so als unnahbar irgendwie wahrnimmt. Das heißt, da scheint schon irgendwie was dran zu sein, dass sie irgendwie so ein bisschen schüchterner, zurückhaltender sind. Und Åke Daun erklärt das auch, dass so Anspruchslosigkeit, Zurückhaltung, dass es einfach Tugenden sind, die in Schweden einfach eine größere Bedeutung haben als vielleicht in anderen Ländern. Und deswegen will man nicht einfach so drauf losreden, wenn es eigentlich gerade kein Thema gibt. Wetter vielleicht mal ausgenommen, das ist so das einzige Thema, wo man vielleicht mal so drauf losplappert irgendwie. Aber ansonsten macht man das einfach nicht. Man will sich nicht so dem anderen aufdrängen und das kann dann vielleicht eben so wahrgenommen werden, die wollen gar keinen Kontakt mit einem haben, obwohl das vielleicht gar nicht unbedingt stimmt, aber so kann das dann wahrgenommen werden.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist etwas, was ich auch nur unterstreichen kann. Diese Blödigkeit, also diese Schüchternheit, die ist tatsächlich da. Und jetzt werfe ich nochmal was in die Runde, und zwar den Unterschied zwischen Schweden und Schwedinnen. Mhm. Also ich habe sehr viele männliche Arbeitskollegen gehabt und da war wirklich also diese Scheu, überhaupt großartige Kontakte zu knüpfen, die also über den normalen Smalltalk, also sprich, wir unterhalten uns über das Wetter oder wir sprechen ganz kurz mal über das aktuelle Thema, das wir gerade zusammen behandeln. Wenn es darüber hinausgeht, dann habe ich die meisten schwedischen männlichen Kollegen als sehr, sehr zurückhaltend erlebt, die auch so, das Gefühl hatte ich auch, die manchmal so ein bisschen gefangen waren in ihren eigenen Begrenzungen, weil sie sich eben immer wieder selbst zurückgenommen haben. Bei vielen, also ich sage jetzt wirklich mal vielen, ich kann es jetzt nicht mit Zahlen untermauern, aber bei schwedischen Kolleginnen oder bei Schwedinnen, die ich kennengelernt habe, war es dann eher so, dass sie dann doch ein bisschen schneller aus sich herausgekommen sind. Und da sind auch teilweise unglaublich tolle und sehr intensive Kontakte auch entstanden. Aber man darf bei der ganzen Sache, glaube ich, auch nicht vergessen, dass es dieses ungeschriebene Gesetz in Schweden gibt, und zwar Jantelagen, das Gesetz von Jante, das ja ein erfundenes Gesetz ist, weil es eine erfundene Geschichte ist, die aber nichtsdestotrotz den ganzen Norden, also ich beziehe es jetzt nicht nur auf Schweden, sondern auf den ganzen Norden, einen ungeheuren Einfluss hatte. Das bedeutet, keiner soll glauben, dass man besser sei als der andere, und auch du sollst nicht selber glauben, dass du dich über die anderen herausstellen kannst, dass du irgendwie besser werden kannst oder dass du einfach mit deinen positiven Ergebnissen angeben kannst. Also die Gesellschaft zieht dich immer wieder auf das Mittelmaß zurück, dass eben alle gleich sind. Da kommt dann Begriff Lagom noch mit rein, also dieses Mittelmaß, dass so das höchste Erstrebenswerte ist. Und dem widerspricht natürlich jetzt ein übersprudelndes Temperament, durch das man sich natürlich wieder aus der Masse hervorhebt.
Ich habe noch einen ganz spannenden, so einen Spruch, so einen Erziehungsspruch gefunden, der wohl von vielen schwedischen Müttern und vielleicht auch Vätern so in den früheren Jahren, so 60er, 70er, 80er Jahren vielleicht, wo der sehr populär war. Sköt dig själv och skit i andra. Also kümmere dich um dich selber und nicht um die anderen. Und den kann man natürlich auch unterschiedlich interpretieren. Das heißt ja irgendwo, schau erstmal nach dir selber, dass du selber irgendwie ein guter Mensch bist und kümmere dich nicht darum, was so die anderen sagen über einen. Oder man kann das natürlich auch so wenden, kümmere dich um dich und die anderen können dir erstmal egal sein. Und da wäre dann vielleicht auch wieder dieses, man braucht nicht unbedingt so viele sozialen Kontakte, sondern es muss man so im Heimischen, da muss es irgendwie funktionieren. Und das andere ist erstmal gar nicht so wichtig. Das ist die Frage, wie man diesen Spruch dann auch interpretiert. Ja, okay. Gut, aber ich glaube, das ist schon etwas, wo man sagen kann, diese Blüket, diese Schüchternheit, die ist schon da. Und ich glaube, das lässt sich eben auch mit Studien zum Beispiel von Åke Daun auch belegen, ob sie dann deswegen weniger kontaktfreudig sind, weil sie keine Kontakte wollen. Das ist, glaube ich, nochmal etwas anderes, sondern die Art und Weise, wie Kontakte aufgenommen werden, die ist eben anders. Ich glaube, können wir das so festhalten?
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist einfach ein bisschen anders. Es dauert etwas länger und es geht sehr viel auch nonverbal, also in diesem zwischen den Zeilen lesend, passiert da ganz, ganz viel.
Gut, dann kommen wir vielleicht mal zu einem zweiten Klischee. In Schweden sind alle immer so freundlich. Das steht ja vielleicht sogar ein bisschen im Widerspruch zu der ersten These, die wir gerade hatten, dass sie eigentlich eher so kontaktunfreudig sind. Oder vielleicht auch zu dieser schwedischen Einsilbigkeit. Man redet nicht gerne so wahnsinnig viel. Aber trotzdem hält sich das Klischee oder dieses Vorurteil, die Schweden sind alles unglaublich freundlich. Wir hatten da eingangs schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe auch gesagt, ich bin mir da manchmal selber unsicher. Ist das jetzt eher so ein Schein, der so eine Fassade, so eine freundliche Fassade? Oder sind sie tatsächlich freundlicher? Wie schätzt du das ein?
Es kommt auch immer darauf an, mit welchen Erwartungen man selber in ein Land fährt. Also wenn ich jetzt nach Schweden fahre, ich mag Schweden, ich liebe die schwedische Sprache, dann bin ich schon mal von vornherein sehr positiv gestimmt. Das heißt, ich registriere natürlich Freundlichkeit wesentlich stärker, als wenn ich auf irgendeinen Brummel treffe, der einfach keinen Kontakt will, dann denke ich mir, okay, gut, lass es. Huh? Gibt noch andere. Das heißt, das verschwindet auch aus der Erinnerung relativ schnell und zurückbleiben nette, freundliche Menschen, denen man begegnet. Und diese Freundlichkeit, die ist, wie ich das schon mal gesagt habe, die ist ein soziales Schmiermittel, das zum einen die Menschen, es den Menschen leichter macht, miteinander zu kommunizieren, auf einer sehr äußeren Ebene, und auf der anderen Seite aber auch die eigene Persönlichkeit ein bisschen schützt, also den eigenen persönlichen Raum, den schützt es. Und dann ist wieder die Frage, wie entstehen diese Kontakte? Entstehen die Kontakte jetzt im Urlaub, im Bereich Service, Dienstleistung, Kontakte mit Menschen, die eben im öffentlichen Bereich auch arbeiten? Die sind natürlich von vornherein meistens ein bisschen kommunikativer, als wenn man jetzt irgendwo durch Zufall auf dem Land, auf einem Bauernhof mit einer Familie versucht, in Kontakt zu treten, die irgendwie denken so, was wollen die von uns? Da ist natürlich dann eher so ein bisschen Zurückhaltung da. Aber das kann einem genauso gut in der Lüneburger Heide passieren. Dazu muss man nicht nach Schweden fahren. Mhm.
Aber das manchmal so ein bisschen mit so selektiver Wahrnehmung auch zu tun, dass man auch das wahrnehmen möchte, was man so erwartet, und das andere dann sozusagen so auch ein bisschen einfach ausklammert. Da gab es vielleicht mal eine unfreundliche Begegnung, aber die ist dann ganz schnell wieder irgendwie vergessen, weil man das eben gar nicht so wahrnehmen möchte. Hat das vielleicht auch damit zu tun? Ich weiß nicht.
Ja, doch, ich denke auf jeden Fall. Und dann kommt es immer drauf an, wie lange bist du in Schweden? Was für eine Art von Kontakte hast du? Was machst du in Schweden? Machst du jetzt nur Urlaub? Dann hast du ja von vornherein eigentlich schon ein bisschen die Blümchen in den Augen. Oder versuchst du, dich in Schweden niederzulassen? Versuchst du, eine Arbeit zu finden? Möchtest du Kontakt haben mit den Nachbarn? Dann kann das schon ein bisschen schwieriger werden. Also dann kann es auch schon sein, dass du denkst, ich sitze hier ganz alleine in meinem neu gekauften Häuschen, hab mich ein bisschen etabliert und jetzt kommt hier keiner vorbei. Ich kriege keinen Kontakt. Was mache ich jetzt? Dann muss man einfach selbst die Initiative ergreifen. Also eine gute Idee ist, wenn man jetzt in Schweden längere Zeit ist, dann versucht man ein bisschen zum Beispiel im Kirchenchor sich zu etablieren. Man geht zum Gottesdienst, da sind die engagierten Schweden. Also nicht alle Schweden sind natürlich in der Kirche. Nicht alle Schweden gehen in die Kirche. Aber diejenigen, die in der Kirche sind, die sind auch eher an sozialen Kontakten ein bisschen interessiert. Also die versuchen auch Leute mit reinzubringen. Und dann ist zum Beispiel Singen im Kirchenchor zum Beispiel eine Möglichkeit, sich zu engagieren. Oder man geht in den örtlichen Handarbeitsverein rein. Oder in den Fischereiclub, was auch immer. Man geht zum Beispiel zum Golfspielen. Also man versucht, Möglichkeiten zu finden, auch Schweden zu treffen, mit einem gemeinsamen Hobby, einem gemeinsamen Interesse. Und dann klappt das schon eher. Wenn man jetzt in Schweden arbeitet, ist die Voraussetzung natürlich nochmal eine ganz andere. Jo, du kennst das. Man hat Kollegen. Man lernt einfach Kollegen im Alltag kennen. Und da ergeben sich genauso viele oder wenige Kontakte wie in Deutschland auch, weil die Menschen einfach vollkommen unterschiedlich sind.
Wobei ich da auch, das ist dann vielleicht etwas, was wieder dafür spricht, dass sie vielleicht manchmal doch ein bisschen freundlicher sind, dass ich das Gefühl habe, auch bei gerade Kolleginnen und Kollegen, man versucht, dem anderen wertschätzend gegenüber aufzutreten. Und das ist, glaube ich, erstmal so eine Grundhaltung, die ganz, ganz viele Schwedinnen und Schweden haben. Zuallererst mal Interesse zeigen, auch Wertschätzung zu zeigen und nicht gleich irgendwie mit der eigenen Meinung da, auch weil man irgendwas jetzt gerade blöd findet oder sonst irgendwas, dass das so zuerst kommt, was vielleicht, das ist auch wieder ein Pauschalurteil, aber vielleicht in Deutschland eher der Fall ist. Und das könnte vielleicht auch dafür sprechen, dass man sie ihm als freundlicher wahrnimmt oder sie vielleicht auch tatsächlich freundlicher sind.
Doch, auf jeden Fall, ja.
Ich habe da ein bisschen nach Studien auch gesucht, habe da jetzt keine ganz direkt passende gefunden. Man kann natürlich so ein paar Ableitungen vielleicht machen, zum Beispiel, wenn man sich den World Happiness Report anschaut. 2025, da lag Schweden auf Rang 4. Das heißt, die Schweden nehmen sich selber als sehr, sehr glücklich wahr. Und man kann jetzt vielleicht den Rückschluss ziehen, wer sich eben selber als glücklich wahrnimmt oder wer sagt, ich bin glücklich, der ist vielleicht auch freundlicher. Da kann man vielleicht schon eine Beziehung herstellen. Oder der Nations Brand Index von 2023. Da geht es darum, wie werden Länder wahrgenommen, also auch wie kann da investiert werden. Das ist eher quasi auf so einer wirtschaftlichen, ökonomischen Ebene. Und da ist ein Index innerhalb von diesem großen Index oder ein Ranking, da geht es darum, wie wohl fühlen sich Menschen, wenn sie in ein anderes Land auswandern. Und hier liegt Schweden auf Rang 7 der Länder, in denen man sich willkommen fühlt. Also auch hier eine sehr gute Platzierung. Menschen, die aus dem Ausland nach Schweden kommen, fühlen sich offensichtlich willkommen. Und das hat natürlich auch ja irgendwie damit zu tun, wie die Menschen auf Fremde oder auf Neubürger irgendwie reagieren.
Das ist auf jeden Fall, ja. Also diese Wertschätzung oder die Freundlichkeit, die sich ja einfach durch ein respektvolles Miteinander ausdrückt, die spielt eine ganz, ganz große Rolle.
Kommen wir zum Vorurteil Nummer 3. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Die Schweden können oder wollen nicht streiten. Sie vermeiden Konflikte. Du hast es gleich als allererstes ja letztendlich auch gesagt, dass du das so ist, was du mit Schweden auch oftmals verbindest. Auch in dieser Studie von Åke Daun über schwedische Mentalität, da wurde auch ganz klar herausgefunden, Konflikt und Wiekande, das ist so eine typisch schwedische Charaktereigenschaft. Und auch in diesem Report von 2005, den ich vorhin zitiert habe, wo es um die Selbstbilder geht, auch die Schweden nehmen sich selber so wahr, dass sie eher Konflikten so ein bisschen aus dem Weg gehen. Das heißt, da gibt es schon sehr, sehr viele Belege dafür, dass das tatsächlich so ist. Das ist nicht nur ein Vorurteil, ein Klischee, sondern dem ist so. Wo zeigt sich das so ganz besonders deutlich, dass die Schweden mit Konflikten Schwierigkeiten haben?
Im Nein sagen. Also das Wort Nein ist in Schweden so ein No-No-No-Go-Wort. Also man versucht dieses Wort Nein zu vermeiden, indem man dann eben entweder gleich eine Alternative anbietet oder das so ja verwurschtelt in einer Argumentation, dass man als Außenstehender denkt, ja was denn nun? Und aber in dem Moment, in dem man eben schon hört, dass die Schweden, sei es jetzt auf Deutsch, auf Englisch, auf Schwedisch, eine Argumentationskette aufbauen, da merkt man schon, die wollen jetzt nicht. Das geht jetzt gerade gar nicht. Und das ist eher ein Nein. Und das ist dieser Code, diese Codesprache, für die man einfach ein bisschen eine Sensibilität entwickeln muss. Dass eben das Wörtchen Nein so gut wie nie auftaucht, sondern dass es, also das geht nur im allerschlimmsten Fall. Also da wird mal wirklich Nee gesagt und dann ist aber wirklich was ganz Schlimmes passiert. Im Normalfall wird wegargumentiert oder man wechselt das Thema oder bietet eine Alternative an. Und als geschulter Schwedisch-Hörer kann man dann schon merken, mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartner will gerade gar nicht.
Da ist dann zum Beispiel, wenn so Vorschläge gesammelt werden zu einem bestimmten Thema, wenn es dann heißt, interessant, wir hören uns aber noch mal andere an, dann weiß man, okay, der eigene ist irgendwie durchgefallen. Oder wenn es irgendwie ein Handwerker sagt, das könnte schwer werden, dann ist es immer ein ganz klares Zeichen dafür, nee, keine Chance, wird nichts. Ja.
Ganz genau so ist es, ja.
Okay, gut, ja. Auch hier vielleicht wieder dieses, haben wir auch schon vorhin drüber gesprochen, man will vielleicht nicht den anderen vor den Kopf stoßen, man versucht, anderen Menschen eher mit Wertschätzung gegenüber zu treten und deswegen ja vermeidet man so dieses ganz klare Nein, so dieses ganz brüske, ablehnende, das wird irgendwie vermieden. Ja. Dadurch muss man ja zwischen den Zeilen lesen, das ist wichtig. Okay, da haben wir 3 Vorurteile zur schwedischen Mentalität. Alle Schweden sind so freundlich, sie können, wollen nicht streiten und sie sind nicht so kontaktfreudig. Dann kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Thema. Und zwar ein anderes Vorurteil, das hält sich auch sehr hartnäckig. Die Schweden, vor allem die Schwedinnen, sind sehr freizügig und lieben Nacktheit. Das hält sich ja wirklich sehr, sehr, sehr hartnäckig. Und ich denke da immer an eine Simpsons-Folge. Ich weiß nicht, ob du Simpsons geschaut hast oder manchmal noch schaust. Bei den Simpsons finde ich ja wirklich grandios, dass sie mit so Vorurteilen, mit Klischees wirklich ja in herrlicher Weise spielen können. Und gibt's eine Folge, wo die Simpsons nach Stockholm reisen und das Flugzeug kommt an und sie fahren nach Stockholm rein und dort steht dann eine blonde Verkehrspolizistin nackt, vollbusig und sie leitet den Verkehr. Das ist nur eine ganz kurze Einblendung, aber es ist so herrlich, wo auch hier wieder dieses Klischee verarbeitet wird. Die lieben die Nacktheit. Stimmt das dann?
Nein, natürlich nicht. Also es gibt keine nackten Polizisten. Das ist etwas, was sich wirklich lange hält. Es kommt aus einer vergangenen Zeit. Also es kommt vor allen Dingen so aus den 60er, 70er Jahren. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen differenzieren. Man kennt es aus Filmen. Ne? Es gibt diese Smultronstelle, also diesen Sommer heißt er, glaube ich, auf Schwedisch, auf Deutsch, in dem dann eine nackte, badende Frau gezeigt wird, was natürlich in den 60er Jahren der Skandal schlechthin war. Und was in Schweden aber auch wieder unterschiedlich wahrgenommen wird. Also es gibt einen Unterschied zwischen privater, intimer Nacktheit und öffentlicher Nacktheit. Also ich habe jetzt auch noch mal nachgeguckt. Es gibt tatsächlich in Schweden, vor allen Dingen in Skåne, eine ganze Reihe von FKK-Stränden, genauso wie es die in Deutschland auch gibt. Und es gibt auch FKK-Vereine, in denen die Menschen ihre Nacktkörperkultur leben. Aber wenn man jetzt wieder vom Allgemeinen her ausgeht, dann empfinde ich die meisten Schweden eher als ein bisschen prüde. Also dieses Vorurteil, dass die Schweden so locker sind und nackt durch die Gegend hüpfen, das bezieht sich auf den privaten Bereich. Wenn man jetzt in Richtung Sauna oder öffentliche Bäder geht, auch da ist es eher, also da ist es so, die Saunen sind geschlechtergetrennt. Also Männer und Frauen
gehen, und zwar immer,
eigentlich, immer, ja, gehen unterschiedlich in die Sauna. Im privaten Bereich, in der Familie, ist es natürlich was ganz anderes. Und wenn die Menschen eine eigene Sauna haben, haben vielleicht ihr Häuschen im Sommerhaus auf dem Land, an einem See, so das Ideal, dann gehen die Leute natürlich nackt sind die nackt in der Sauna und springen dann auch nackt hinterher in den See. Da ist ja sonst keiner. Aber im öffentlichen Bereich wird man das nicht so finden. Und auch das, dieses Vorurteil, kommt immer noch aus den, vor allen Dingen aus den 70er Jahren. Wenn ich das jetzt mal auf andere Länder beziehe, also ich habe in Frankreich eine Weile gelebt, gerade 70er, 80er Jahre, und da war eine Nacktheit, eine natürliche Nacktheit, zum Beispiel am Strand, am Mittelmeer, auch was völlig Normales. Inzwischen sieht man das in Frankreich kaum noch. Also es ist kaum noch so, dass die Menschen weder nackt noch die Frauen jetzt nur in der Bikinihose über den Strand hüpfen, sondern auch da hat sich ein Wandel vollzogen. Und der ist in Schweden genauso da. Es ist eine, sagen wir mal, eine größere Natürlichkeit dem eigenen Körper gegenüber. Ja, die ist auf jeden Fall da. Und es ist eine gewissere, ja, die vielleicht von anderen Menschen aus anderen Ländern als eine Art Hemmungslosigkeit empfunden wird, indem man einfach sagt, ja, das ist mein Körper und wenn ich hier ungestört bin, dann bade ich halt nackt im See oder ich habe hier eine Badestelle am Meer oder am See, da weiß ich, da ist keiner, brauche ich keine Klamotten, gehe ich halt so baden. Aber das ist unterschiedlich. Jede Schwede entscheidet das für sich und so eine Pauschalisierung ist ein bisschen schwierig, vor allen Dingen auch in Bezug auf Frauen. Nein, Frauen in Schweden sind nicht besonders freizügig und auch nicht extrem sexuell orientiert. Punkt.
Ja, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, dass wir das ins Reich der Klischees wirklich verdammen können. Auch hier fand ich ganz interessant von auch wieder Åke Daun, der hier wirklich eine tolle Quelle ist. Er schreibt, dass Schweden gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, 50er, 60er Jahren, wo vieles, auch gerade in Deutschland, unglaublich konservativ hier auch war, wo man sich eher so Heimatfilmchen irgendwie angeschaut hat. Und da war die schwedische Gesellschaft deutlich weiter, auch was zum Beispiel die Gleichstellung angeht, die Gleichstellung der Frau, die Emanzipation der Frau. Und Åke Daun schreibt, dass gerade viele männliche Einwanderer, die nach Schweden eingewandert sind, so in den 50er, 60er, 70er Jahren, die hier eine sehr emanzipierte Frau wahrgenommen haben, was sie so aus ihrem Heimatland vielleicht so nicht gekannt haben und das dann aber ja missinterpretiert haben, dass nur weil eine Frau quasi emanzipiert ist, selbstbewusst ist, dass das noch nichts damit zu tun hat, dass sie irgendwie sexuell freizügig oder sowas wäre, dass es damit vielleicht auch zu tun haben kann. Er schreibt auch, dass auch zum Beispiel die Einstellung beispielsweise gegenüber Homosexualität in Schweden schon früher deutlich liberaler war und dass das dann eben oft dann irgendwie so viel interpretiert wurde, dass das irgendwie mit einer prinzipiell sexuellen Freizügigkeit irgendwie gleichgesetzt werden kann. Ja. Was du ganz am Anfang auch gesagt hast, ganz viel kommt hier aus dem Film und das ist, glaube ich, hier was ganz, ganz Entscheidendes. Der Film hat hier wirklich geprägt, auch hier, weil vielleicht Schweden in den 50er, 60er Jahren ein bisschen schon liberaler, ein bisschen fortschrittlicher war und deswegen gab es da eben auch mal in den Filmen, auch von Ingmar Bergman beispielsweise, mal eine nackte Frau, eine nackte Brust. Das hat man eben gesehen und das war eben vielleicht in anderen Ländern so noch nicht üblich. Und dann, das fand ich ganz spannend, dass in den 60er Jahren tatsächlich auch in Schweden relativ viele Filme auf den Markt kamen, in denen dann auch Sex mehr oder weniger das zentrale Thema war. Und das dann das Spannende, diese Filme, die hießen im Schwedischen zum Beispiel In Kräktarna beispielsweise. Aber das wurde dann die wurden dann ins Ausland geliefert, die haben den Weg in die USA gefunden und dort haben sie einen anderen Titel bekommen und zum Beispiel aus In Kräktarna wurde Swedish Sex Games. Das heißt, schon im Titel wurde das mit Schweden verknüpft oder aus Som Havets nakna vind wurde One Swedish Summer. Das wurde ganz explizit mit Schweden verknüpft im Titel und dass dann so eben ein Klischee auch wirklich erzeugt werden konnte. Aber es ist ein Klischee. Absolut. Glaube ich, da kann man ganz, ganz klar sagen.
Es ist ein ziemlich übles Klischee.
Ja, ja. Ja, die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Wir haben noch viele Vorurteile, viele Klischees. In Schweden sei es immer kalt. In Schweden gibt es Mücken ohne Ende. Die Schweden beherrschen Englisch wie ihre zweite Muttersprache. In Schweden ist Kaffee und Fika heilig, genauso die Natur. Die Schweden, die bringen ihre Hausschuhe mit, wenn sie eingeladen sind irgendwo. In Schweden ist alles sehr, sehr teuer und in Schweden gibt es weder vernünftige Wurst, noch vernünftigen Käse, noch vernünftiges Bier, noch vernünftiges Brot. Da haben wir noch einiges vor uns, da die Zeit ist aber doch schon sehr weit fortgeschritten ist, würde ich sagen, machen wir für heute mal den Deckel drauf und kümmern uns dann in einer weiteren Folge um diese anderen Vorurteile. Das wird auf jeden Fall wieder sehr, sehr spannend. Macht Spaß, sich mit dir da über diese Themen zu unterhalten, Heike.
Ja, Dito, gerne.
Dann sage ich jetzt schon mal bis dahin vielen, vielen Dank, Heike, dass du dich mit mir über diese Vorurteile, diese Klischees unterhalten hast. Tack så jättemycket.
Tack själv.
Ja, und wenn du noch weitere Klischees hast, weitere Vorurteile, dann schreib gerne an elchkuss@elchkuss.de. Dann können wir die vielleicht auch in einer weiteren Folge mit aufnehmen. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall noch eine weitere geben, wo wir jetzt schon das Programm schon haben, wo wir genau wissen, worüber wir sprechen wollen. Wenn du sagst, aber da gibt es doch noch das oder das oder das, dann schreib gerne. Oder auch wenn du sagst, zu diesen Klischees, diesen Vorurteilen, die wir jetzt heute besprochen haben, da hast du vielleicht eine ganz andere Meinung oder hast ein spannendes Erlebnis, was da ganz gut reinpasst, auch dann schreib gerne. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Alles so bra. Yes. Elchkuss, der Podcast für Schweden. Komm, häng mir, upp ifrån, der kann